Liebe Geschwister, ich heiße euch nochmal herzlich willkommen, freue mich, heute bei euch sein zu dürfen. Ich freue mich auch jetzt auf die Predigt. Lasst euch überraschen. Ihr habt es gesehen, aus dem Programm ging es hervor. Das Thema ist, hier bin ich, sende mich. Und woran denkt ihr bei diesem Vers? Lasst uns in die Schrift gehen zu Jesaja 6, Vers 8. Schlagen wir zusammen auf, Jesaja 6, Vers 8. Und wir lesen hier diese bedeutenden Worte von Jesaja, vielleicht die Worte, die am bekanntesten sind in diesem ganzen Buch. Und es heißt hier Jesaja 6, Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer will unser Bote sein? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Jesajas Antwort war, hier bin ich, sende mich. Was für ein beeindruckendes Bekenntnis, was für eine Hingabe seitens Jesaja. Jesaja wurde zum Prophetenamt an dieser Stelle berufen, und zwar im letzten Regierungsjahr des Königs Osias. Der göttliche Schutz, wenn wir uns mal anschauen, zu welcher Zeit dieser Ruf erging, der göttliche Schutz Gottes wurde zunehmend entzogen. Und die assyrischen Streitkräfte waren kurz davor, das Land Juda einzunehmen. So überwältigend, schreibt sie nun Ellen White, so überwältigend auch die Gefahren von außen schienen, sie waren doch nicht so schwerwiegend wie die von innen. Der Diener des Herrn versetzte vor allem die Verderbtheit seines Volkes in größte Bestürzung und tiefste Entmutigung, denn der Abfall und die Aufruhr derer, die Lichtträger unter den Völkern sein sollten, rief die Gerichte Gottes hervor. Warum standen also die Assyrer vor dem Reich? Ganz einfach, weil es Probleme innerhalb Judas gab. Dieses Problem war viel gravierender als irgendein fremdes Heer außerhalb Judas. Frevelhafte Gewohnheiten, schreibt sie nun weiter, um dies näher zu beleuchten, waren unter allen Bevölkerungsschichten so weit verbreitet, da die wenigen, die Gott die Treue hielten, oft versucht waren, ihren Mut zu verlieren und sich der Enttäuschung und Verzweiflung auszuliefern. Es schien so, als sei Gottes Plan für Israel im Begriff zu scheitern, als müsste das rebellische Volk ein ähnliches Schicksal erleiden wie Sodom und Gomorra. Ist es heute nicht ähnlich, wenn wir den Antitypus betrachten, dass wir beunruhigt sind aufgrund der Ereignisse, welche da draußen in der Welt ablaufen, und zwar außerhalb Judas, wobei die größte Sorge im Prinzip den Zuständen innerhalb der Gemeinde dienlich sein sollten. In diesen Zeiten sucht Gott genauso wie damals zur Zeit Jesajas nach Männern und Frauen, die bereit sind, wenn er sie ruft, den Weg mit ihm zu gehen und sich senden zu lassen. Es ist vermutlich schon einige Jahre her, dass mich dieser Vers, Jesaja 6, Vers 8, das erste Mal bewegt hat. Und eigentlich waren wir gar nicht drauf aus, auf irgendeine Bibelfreizeit zu gehen, weil wir viel zu beschäftigt waren, meine Frau und ich. Aber nun waren wir da. Ich kam mir selbst im Nachhinein nicht mehr recht erklären, wie es dazu kam. Irgendwie haben die Umstände sich so ereignet. Und es war nun der letzte Abend, einer der letzten Abende bei dieser Bibelfreizeit. Es war der 31.12. und es war Zeit für die Jahresschlussandacht. Geplant waren 20 Minuten seitens des Predigers. Und dann sollten die lieben Geschwister auf ihre Zimmer gehen und schauen, was mit den restlichen Stunden bis zu Mitternacht tun wollten. Aber irgendwie sollte an diesem Tag des 31.12. alles anders kommen als geplant. Die Zeit wurde um ein Vielfaches überschritten. Ich hoffe, ich halte mich heute an meine Zeit. Die Zeit wurde um ein Vielfaches überschritten. Und auf unsere Zimmer sollten wir in diesem Abend nicht mehr so recht kommen. Von Jesus heißt es, dass als die Menschen ihm zugehört haben, sie noch nie einen Menschen so haben reden hören wie ihn. Warum war dies der Fall? Weil der Geist Gottes ihm die Macht verleitete. Sie ging direkt ins Herz und hat die Menschen bewegt. Uns ist offenbar, dass am Ende der Zeit, also zu unserer Zeit, es Bibelfreizeiten, sie schreibt, Camp-Meetings sein werden, auf denen der Geist Gottes ausgegossen wird, wo Gott besonders wirkt, um uns nochmal aufzurufen, mit ihm den Weg zu gehen, uns ganz für ihn hinzugeben. Was ist es oft, was uns anspricht? Sind es nicht die eigenen Erfahrungen, die mit Gott gemacht wurden, die auch andere bewegen, wenn sie davon hören? Ich erinnere mich an den Beginn meines Glaubenslebens, als es noch schwer für mich war, Gott zu erreichen und Gott kennenzulernen. Und ich weiß, es ist theologisch nicht korrekt. Theologisch korrekt wäre es, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich in dieser Zeit zu Beginn meines Glaubens Gott hätte erkennen können durch sein Wort. Das wäre theologisch korrekt. Ich möchte aber nicht theologisch antworten, sondern möchte sagen, dass es mir damals schier unmöglich war, ihn durch sein Wort kennenzulernen, weil dieses Buch ein Buch für mich mit viel zu vielen Seiten war. Ich habe Konkordanz mit Korinther immer verwechselt, 2. Konkordanz, Kapitel 3. Das macht keinen Sinn. Das war ein viel zu großes Buch für mich und viel zu viele Seiten. Wo hätte ich hingehen sollen, um ihn besser kennenzulernen? Ich habe nicht gewusst, welche Seite ich aufschlagen soll, um von seinem Charakter zu erfahren. Weil wenn wir aus der Welt kommen, wissen wir häufig nicht, wie er ist und wünschen uns Orientierung. Aber zu dieser Zeit gab es eine Anlaufstation. Es waren die Prediger nach der Predigt. Es waren diese grauhaarigen Männer Gottes, die mir nach der Predigt aus ihrem Leben erzählten. Ich habe sie teilweise zu mir gezogen, erzähl mir was von Gott. Und dadurch konnte ich den Charakter Gottes für mich direkt erkennen. So durfte ich erleben, dass Gott real ist und diese Erfahrungen mit Gott nach der Predigt von diesen grauhaarigen Männern, die teilweise 30, 40, 50 Jahre auf die Vergangenheit zurückgeblickt haben und sehen konnten, wie Gott sie geführt hat, das hat mich bewegt und hat mir diesen Gott lebendig gemacht. Und ich wünschte mir daraufhin sehnlichst, selber diesen Gott kennenzulernen. Das war zu einer Zeit, wenn ich offen bin, als meine Gebete noch bis an die Decke gingen, also circa 1,50 Meter über meinen Kopf. Das ist keine schöne Erfahrung, aber Gott lässt es manchmal zu, damit wir sowas nicht wieder wollen und demnach wirklich stringent den Weg mit dem Herrn gehen. Der Herr sei gelobt, er lässt sich finden und zwar in dem Maße, wie wir nach ihm suchen. Und genau das geschah am 31.12. Der Prediger erzählte aus seiner eigenen Erfahrung. Das war ein Déjà-vu, sagt man doch so schön. Ja, das kannte ich bereits und das war mir sympathisch. Es war eine lebendige Darstellung des Charakters Gottes, die wir an diesem Abend hören sollten. Ich hätte noch Stunden da sitzen können und auch dieses Mal würde ich es genießen, seine Erfahrung mit Gott zu hören. Nur dieses Mal hatte die Sache einen Haken. Seine Erfahrung sollte einen direkten Bezug auf unser Leben haben. Der Raum an diesem Abend war voll. Er erwähnte an keiner Stelle unsere Namen. Er erwähnte auch an keiner Stelle, was wir bisher getan haben, Studium. Er erwähnte auch an keiner Stelle irgendeine Missionsschule in den Bergen, in den Tälern Portugals. Er sprach nur über Jesaja 6, Vers 8. Hier bin ich, sende mich. Und hat daran seine eigene Erfahrung erzählt. Als ich an diesem Abend von der Andacht aufstand, hatte ich den starken Eindruck, dass ich alles aufgeben soll und zu einer Missionsschule nach Portugal gehen sollte. Nur wie würde ich das meiner Frau beibringen? Sie würde niemals, wer meine Frau kennt, sie würde niemals dem zustimmen. Und wir waren noch nicht verheiratet, aber wir wussten bereits, dass Gott uns zusammengeführt hatte. Und vielleicht liegt es auch in der Natur der Frau, dass Frauen erstmal Nestbauer sind. Ja? Und das Nestbauen ist schön einrichten, die Existenz etwas richten für die Küken, die später kommen. Männer denken hier manchmal anders. Sie würde aber nie zugestimmt haben. Alles Bisherige einfach aufgeben, in eine ungewisse Zukunft gehen und nicht wissen, was uns erwartet. Aber wenn Gott das Herz Nebukadnezars ändern kann, würde er auch das Herz meiner Frau ändern können. Also stand ich draußen nach der Andacht dieses Predigers am Eingang des Andachtsraums und grübelte, wie sollte ich dieses Problem jetzt lösen? Meiner Frau verständlich machen, was Gott von uns fordert. weil ich war fest überzeugt. Wenn ich jemals von etwas überzeugt war, war es diese Sache, den Weg zu gehen und alles aufzugeben. Als ich noch so grübelte, kam meine Frau mir entgegen etwas später, weil ich früher aufgestanden bin, mit Tränen in den Augen und sagte, Paul, ich glaube, wir sollen alles aufgeben und nach Portugal gehen. Wir hatten seit Beginn der Andacht kein Wort ausgetauscht, auch zuvor nicht über Portugal gesprochen, geschweige denn, irgendwas aufzugeben. Nach der Andacht gingen die Geschwister wie geplant auf ihre Zimmer, aber wir waren nicht in der Lage dazu, jetzt zu schlafen, einzuschlafen, ja, den Herzschlag runter zu kurbeln, den Adrenalinschub runter zu kurbeln, dieses lebendige Ergriffensein vom Geist Gottes, wir wären nicht in der Lage gewesen, jetzt ein Auge zuzudrücken, wie man so schön sagt. Geschweige denn beide Augen zuzudrücken. Wir mussten erstmal verarbeiten, was gerade geschehen war. Und den restlichen Teil des Abends baten wir den Herrn, dass er uns die Kraft geben mag, den Weg, von dem er uns gerade eben überzeugt hat, unabhängig voneinander in seiner Stärke zu gehen. Wir sollten an diesem Abend spät ins Bett kommen. Denn wir würden in Berlin 6 Wochen haben, 6 Wochen, um unsere Angelegenheit zu regeln, unsere bisherige Existenz abzubrechen und dann uns auf den Weg zu machen zu der Missionsschule nach Portugal. Und ich konnte mich in der Nacht des Eindrucks von Lukas 9 nicht verwehren. Es heißt in Lukas 9, Vers 59, Jesus sprach, folge mir nach. Da sprach er, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Mit anderen Worten sagt er, Herr, gut, ich habe es vernommen, lass mich zuvor mir mein Erbe sichern. Lass mich zuvor mir meine Existenz aufbauen. Ich muss erst den Vater begraben und mir das Erbe sichern. Es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Ja, ich möchte, aber Herr, nicht jetzt. Mit anderen Worten, Herr, du weißt, ich bin verheiratet, ich habe viele Kinder, 5 an der Zahl. Das kann ich nicht verantworten. Ich kann nicht jetzt dir nachfolgen. Sieh doch meine Familie, hab Verständnis für meine Umstände. Da sprach Jesus, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Ich wünschte mir den einfachen Weg durch die Wüste. Es geht durch die Wüste, kein Weg führt dran vorbei. Aber ich wollte nicht dafür verantwortlich sein, für die Strapazen der selbst verschuldeten 40 Jahre des Umwegs durch die Wüste. Deshalb wollte ich gleich folgen. Als wir nun zurück in Berlin waren, musste ich häufig an den Ruf Abrahams denken, der gerufen wurde, Ur zu verlassen. Und sie schreibt darüber, Gottes Botschaft an Abraham lautete, geh aus deinem Vaterland, das ich dir zeigen möchte. Damit Gott ihn für die große Aufgabe als Hüter seiner heiligen Weisung gebrauchen konnte, musste sich Abraham von seinen bisherigen Bindungen, den Bindungen des früheren Lebens, trennen. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dabei konnte er sich sein Verhalten nicht erklären. Er konnte sein Verhalten nicht einmal den nächsten Freunden verständlich machen, die ihn am besten kannten. Ohne die geringste äußere Sicherheit, dass sie sich auch erfüllen würde, die Verheißung, verließ er sich auf die göttliche Verheißung und gab Heim, Verwandtschaft, Vaterland auf und zog in ein Land, von dem er nichts wusste, in der Hoffnung, dass Gott ihn führt. Das waren noch Zeiten damals. Ja, das waren noch große Zeiten, wo Gott Abraham berufen hat. Die ganzen Väter, die Glaubensväter. Aber heute ist doch Gott nicht mehr so, oder? Sie schreibt diesbezüglich etwas später, wie Abraham werden auch heute viele auf die Probe gestellt. Zuvor hören sie nicht die Stimme Gottes, zwar hören sie nicht die Stimme Gottes, die unmittelbar vom Himmel herab zu ihnen spricht, aber er beruft sie durch die Unterweisung seines Wortes und durch Fügungen im Alltag. Wort und Vorsehung Gottes. Er mag die Forderung an sie herantreten lassen, eine Reichtum und Ansehen versprechende Laufbahn aufzugeben, vorteilhafte, ja sogar innige Verbindungen zu lösen und sich von Verwandten zu trennen. um etwas zu beginnen, das nur Selbstverleugnung, Mühe und Opfer zu verlangen scheint. Wer wäre bereit, schreibt sie jetzt, beim Ruf Gottes auf Lieblingspläne und Familienbindungen zu verzichten? Wir konnten nicht mal unseren Familienangehörigen erklären, was wir dabei sind zu tun. Wir hätten keine Beweise der Familie vorzulegen. Wir konnten uns das selbst nicht mal richtig erklären. Wir wussten nur, Gott hat uns gerufen. Unseren Familien musste unser Verhalten verrückt erscheinen. Susannes Familie war gläubig. Von ihnen würden wir Verständnis erwarten können. Aber meine Familie war ungläubig. Von ihnen müssten wir uns sicherlich anhören, wie wir unser Leben so einfach aufgeben können. Wir waren gerade dabei, alles aufzubauen. Wir hatten Aussicht auf eine gesicherte Zukunft, ein vernünftiges monatliches Gehalt und eine gute angesehene Stellung in dieser Welt. Das alles aufgeben für irgend so eine fixe Idee an irgendeinem 31.12. des vergangenen Jahres? Nichts gegen Idealismus, aber es muss doch tragbar sein, wären die Argumente. Zudem wussten wir nicht einmal, woher wir uns das Geld nehmen sollten, uns unseren Aufenthalt in Portugal zu finanzieren. Auch krankenversichert wären wir von nun an nicht mehr. Ich kannte bereits solche im Voraus, die von sich sprachen, Gott ist meine Krankenversicherung. Kennt ihr diese Leute? Ja? Gott ist meine Krankenversicherung, meine Lebensversicherung, meine Altersvorsorge. Und ich muss ehrlich sagen, das hat irgendwas. Da kommt Glaube durch. Auf der anderen Seite war es mir auch immer ein bisschen suspekt. Ist es nicht vermessen, wenn ich jetzt Gott einfach als meine Krankenversicherung bezeichne und nicht selbst meinen Teil tue? Doch nun konnte auch ich nicht anders. Nun würde ich auch zu denen gehören, die von sich sagen müssen, Gott ist meine Krankenversicherung. Bisher war es die AOK, jetzt ist es Gott. Ich bin bei Gott versichert. Also katteten wir alle Verbindungen und Verbindlichkeiten und hörten uns regelmäßig von der Familie an, ob wir auch alles wohl überlegt hätten. Und wie gesagt, selbst der Gemeinde konnte ich keine Beweise vorlegen, dass Gott uns wirklich gerufen hat. Ich hätte mir gewünscht, einen Stab zu haben und diesen Stab in die Gemeinde zu werfen, sie wäre zur Schlange geworden. Oder eine Hand zu haben, die aussätzig wie Schnee wird. Ich hatte diese Zeichen nicht. Also geschah das, was geschehen musste. Es geschah genau das, wovor wir in dieser Nacht am 31.12. so große Furcht hatten, weswegen wir auch lange im Gebet verharrten, damit dieses eine bloß nicht passiert. Es war die Angst, dass ich mir irgendwann selbst nicht mehr erklären könnte, welche Schritte ich gerade dabei bin zu gehen. Ich hatte nicht mal Beweise, die ich mir hätte selber vorlegen können. Ich wusste einfach nur an diesem Abend absolut sicher, dass der Geist Gottes mich angesprochen hat, diesen Schritt zu gehen, alles aufzugeben im Glauben. Doch im Nachhinein müsste es mir töricht erscheinen, was ich dabei bin zu tun. Also geschah genau das, was passieren musste. Zweifel kehrten ein. Warum, Herr, muss ein Christ Zweifel haben? Warum plagen wir uns immer wieder mit Zweifeln in unserem Glaubensleben herum? Liebe Geschwister, das ist ganz einfach der Kampf, in dem wir stecken. Wir haben zwei Seiten, mit denen wir zu tun haben. Die eine Seite kämpft mit den Mitteln des Glaubens. Und wir wissen, dass mit Glauben wir sogar Berge versetzen können. Die andere Seite hingegen möchte dieses Werk Gottes kaputt machen und kämpft mit den Waffen des Zweifels. Und der Zweifel ist in der Lage, den christlichen Glauben im Keim zu ersticken. Gott muss beides zulassen, damit wir die freie Wahl haben. Gott zwingt niemanden. Also war es während eines Telefonats mit Sahne, dass ich ihr sagte, wir gehen nicht nach Portugal. Wir sind ja durchgedreht. Auf was lassen wir uns hier ein? Wir werden das mit Sicherheit nicht machen. Woher wüssten wir, dass Gott uns das wirklich aufgetragen hat? Wirkt Gott so, ohne Beweise, ganz ohne nichts? Das war der Abend. Ich war mir sicher, fest entschlossen, das können wir nicht machen. Das war Sonntagabend, als ich mit zerknirschten Herzens ins Bett ging. Am nächsten Morgen, Montagmorgen, ging ich wie gewohnt zu meiner Universität. Sollte alles, ja, christlich und ehrbar und ordentlich beendet werden, also ging ich meinen Weg zur Universität. Ich stieg in den Bus wie gewohnt ein und fuhr am Brandenburger Tor vorbei und bog, wer es kennt, in die Straße unter den Linden ein und grübelte hier nun ganz vorne im Bus oben sitzend über meine Entscheidung nach. Ich sah dann hinter der Staatsbibliothek in der Nähe des Schlossplatzes am Ende der Straße, die Straße war dunkel, es war Februar, ein Gebäude, welches mir durchaus bekannt war, was aber neu war, was so vorher noch nie existierte, mit hell erleuchteten Lettern. Riesengroße Schrift, und ich konnte bereits erkennen, es ist ein Wort. Ich konnte dieses Wort aber nicht lesen, weil die Linden davor waren. Als ich nun an meiner Universität angekommen war, stieg ich aus und ging auf die andere Straßenseite, um die Schrift lesen zu können. Und ich dachte mir schon, das wird doch nicht dieses eine Wort sein. Also ging ich weiter auf die andere Straßenseite, konnte immer mehr an den Linden vorbeischauen, sah den ersten Buchstaben Z. Ging einen Schritt weiter, sah den zweiten Buchstaben W. Einen Schritt weiter, dritter Buchstabe E. Vierter Buchstabe I. Fünfter Buchstabe F. Ich hoffe, ich buchstabiere jetzt richtig. Sechster Buchstabe E. Den letzten Buchstaben konnte ich mir schenken. Wie konnte das geschehen? Es war mir unerklärlich, wie über Nacht diese Schrift in hell erleuchteten Lettern, in riesigen Lettern, am Ende der Straße, die ich jeden Morgen fahren würde, wie diese Schrift, wie diese Lettern dorthin gekommen waren. Wer hat sie dort angebracht? Es war keine Werbung. Zweifel, der neue Geruch von dem und dem. Oder Zweifel, der neue Schuh von der Firma mit drei Streifen. Oder Zweifel, das neue Auto von dem und dem, ob sie überhaupt am Ziel ankommen. Es war keine Werbung, es stand nur das Wort Zweifel da. Hatte Gott gewusst, dass ich am Sonntagabend fallen würde und am Montagmorgen etwas brauchen würde, das mich wieder auf rechte Spur bringt? So schnell wie möglich rief ich jetzt nochmal Sahne an und habe ihr gesagt, Sahne, uns kann nichts mehr aufhalten. Wir gehen den Weg, den uns Gott führt. Manchmal bewegt uns etwas, wenn jemand was zu uns sagt. Wir kennen das. Wir sind tief berührt, wenn jemand zu uns Worte spricht. Manchmal lassen uns genau die gleichen Worte von einer anderen Person kalt. Wo liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt darin, ob der Geist Gottes uns bewegt. Gott spricht durch seinen Geist zu unseren Herzen. An diesem Tag war ich von dem Geist Gottes bewegt. Also Portugal, wir kommen. Wir haben den nächsten Flug genommen, wie geplant, 6 Wochen später, den Flug nach Portugal und landeten nun Ende Februar voller Eifer und Elan, jung und jugendlich und wild, wie wir waren im christlichen Sinne, wild, in Lissabon. Nun wären wir bereit für eine unbestimmte Zeit hier zu verweilen. Jetzt gab es nur noch eine Hürde. Wir mussten von Lissabon in Pombal ankommen. Pombal war der Ort, wo man uns abholen würde. Also schlugen wir uns artig durchs portugiesische Verkehrsnetz und kamen auch am Abend an unserem Bestimmungsort an, in Pombal. Hier würde man uns abholen und endlich zur Schule bringen. Der vereinbarte Treffpunkt, wir haben dort gesehen, eine große Verkehrsinsel. Und da hier viel Verkehr war, winkten wir fleißig in die Luft, einer auf der einen Hälfte der Verkehrsinsel, ich auf der anderen Seite, um auf uns aufmerksam zu machen, damit man uns in all diesem Getümmel noch finden könnte. Wir taten dies so fleißig für eine halbe Stunde. Wir hätten ein Flugzeug landen können, aber kein Auto hielt an. Wir dachten uns schon, was ist das wohl für ein Ministry, die nicht mal in der Lage sind, ihre eigenen Leute abzuholen, nicht mal Termine einhalten können. Also dachten wir uns klugerweise, wir rufen mal an und schauen und erinnern Sie an Ihren Besuch aus Germany. Hierbei kam raus, dass ein großes Missverständnis vorlag. Anstatt im Pombal anzukommen, 4 Stunden von Lissabon entfernt, hatten wir an diesem Tag nicht einmal Lissabon verlassen, sondern kamen an einer U-Bahn-Station, die hieß Pombal Marché, und standen jetzt hier und warteten vergeblich auf, dass man uns abholt. Es ist so, als würde man in Berlin landen und macht aus, wir treffen uns in Brandenburg. Und dann fährt man durch Berlin und steht dann fleißig am Brandenburger Tor und keiner holt einen ab. Wie konnte man das erklären? Weil der letzte Zug bereits abgefahren war, der uns nach Pomba gebracht hätte, mussten wir die Nacht in Lissabon verbringen. Ein Hotel konnten wir uns nicht leisten, weil wir all unser Geld in die Ausbildung investieren müssten. Also würden wir die Nacht auf dem Zugbahnhof verbringen, von dem am nächsten Morgen der erste Zug abgeht. Es war halt Februar. Wir waren auf dem Bahnhof, der war zu allen Seiten offen. Der Wind pfiff uns um die Ohren und irgendwann waren wir an diesem Ort ganz alleine. Also machten wir uns gemütlich auf einer Bank, haben unsere Decken rausgeholt. Ich habe Sahne schlafen gelegt auf der Bank und ich würde wach bleiben, um auf das Gepäck aufzupassen. Denn was ich versäumt habe zu erwähnen ist, dass man uns an diesem Tag auch bestohlen hat. Auf unserem Weg zum vermeintlichen Pombal bestahl man uns. Irgendwann bemerkte ich in der U-Bahn, in der portugiesischen U-Bahn, dass Sahne ganz unruhig wurde. Und als wir ausgestiegen sind, haben wir gesehen, dass ihr Rucksack offen war. Also mussten wir jetzt in Deutschland anrufen, alles sperren lassen. Jetzt in der Panik, wie war nochmal die Vorwahl zu Deutschland? 0043, 0045, 0049. Mit dem eigenen Handy anrufen ging nicht. Es war ja geklaut worden. Also mussten wir irgendwo ein Telefonhäuschen finden. Jetzt haben die Telefonhäuschen aber die Karten. Wie finde ich ein Telefonhäuschen mit Münzen? Vielen Dank. Es musste doch aber schnell gehen, um schnell die Nummer zu sperren. Und vor allem, wie peinlich, zugeben zu müssen, dass auf unserem vermeintlichen Weg mit Gott, der uns beschützen würde, nichts könne mehr passieren, jetzt zugeben zu müssen, dass wir nicht mal unser persönliches Hab und Gut bewahren konnten. Nun der Anruf. In der Nacht nun am Zugbahnhof hatte ich genügend Zeit, genau über diese letzten Ereignisse nachzudenken. Wie würde Gott es zulassen können, solch ein Desaster? Und wenn wir an Psalm 91 denken, was David hier sagt, das hört sich irgendwie anders an. Wenn David spricht, ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht, kein Unglück wird dir zustoßen, keine Plage sich deinem Zelt nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Was läuft hier schief? Irgendwie ist da eine gewisse Diskrepanz in meinem Leben zu dem, wie es offenbart ist. Wo ist dieser Gott, von dem ich hier lese? Wir geben alles auf. Wir haben nicht mal Beweise, die wir vorlegen können, um die Familie zu überzeugen. Wir kamen nicht mal an unserem Bestimmungsort an, werden auf dem Weg dort noch beklaut, müssen uns zu Hause demütigen und verbringen nun die Nacht auf der Straße. Warum kann ich nicht einfach in meinem Bett zu Hause liegen und ein ganz normales Leben führen? Warum muss ich mir das jetzt antun? Wohin bringt mich dieser Glaube an Gott? Mitten in der Nacht bekamen wir dann noch Besuch. Ein Besuch in der Nacht, sonst kam uns keiner besuchen in dieser misslichen Lage, so ist es häufig. Ein Besuch, ein Portugiese, wahrscheinlich obdachlos, mit Sicherheit betrunken, führt ein reges Gespräch mit mir, sondern hat er geschlafen, hat nichts mitbekommen und ich verstehe kein Wort. Ich habe mir fest vorgenommen, Christus einmal zu fragen, was er mir in dieser Nacht so voller Begeisterung erzählt hat. Ich dachte mir, Herr, was möchtest du mir sagen? Ich verstehe deine Sprache nicht. Aber Herr, ich will bereit sein, ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, weil ich habe kein Wort verstanden, ich will bereit sein, mich vor meiner Gemeinde und vor meiner Familie zu demütigen, wenn ich in die Irre gegangen bin. Aber bitte seh doch her, dass ich es aufrichtig gemeint hatte. Ich dachte wirklich, du hättest mich gerufen und ich soll den Weg gehen. Und ich dachte, es wäre dein Wille. Aber was ich hier an Resultate sehe, kann ich hier keinen Segen Gottes erkennen. Die Nacht ging vorüber und den nächsten Morgen nahmen wir den ersten Zug nach Pombal. Den ersten Zug zu unserem Bestimmungsort. Und als wir ankamen, standen da auch wirklich welche. Doch kein so schlechtes Ministry. Wir sind ins Auto gestiegen, eine lange Fahrt durch die Gebiete, an zahlreichen Kurven vorbei und erreichten endlich das Tal. 3 Hektar Land, ein abgeschiedenes Stück Land, auf mehreren Terrassen mit wunderbarem Südhang. 2 Flüsse vereinigten sich auf diesem Grundstück, tränkten das Land mit Wasser, in guten und in schlechten Zeiten. Ein wunderschöner Wasserfall, gut für die Tinnituspatienenten, weil es das Geräusch überdeckt. Eine Quelle mit reinstem Trinkwasser, ein Sanatorium, was gerade fertig geworden ist. Es hatte sich gelohnt, all diese Mühen auf sich zu nehmen. Jetzt konnte nichts mehr schiefgehen. Der Herr sei gelobt. Die anderen Studenten waren schon da, die waren vor uns da. Und weil wir noch nicht verheiratet waren, ging ich zum Boys Dorm, meine Frau Susanne ging zum Girls Dorm. Und jetzt würden wir endlich eine erholsame Nacht verbringen. Wenn ich zuvor eine schlaflose Nacht hatte, so sollte nun Sahne sie haben. Und ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, was in dieser Nacht passiert ist, aber es kam zu einer recht imperativen Aufforderung, vom Glauben zu lassen. Diesmal sollte sie nicht schlafen können. Sie hatte sowas noch nie erlebt und Paulus spricht davon, wenn er in Epheser 6, Vers 12 sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten und Gewalten der Finsternis. Und Ellen White schreibt, wenn wir die Kämpfe um uns herum sehen könnten, die um deine und meine Seele tobt, würden wir zu den Füßen des Kreuzes Jesu gehen, weil wir erst dann sehen, was hier eigentlich passiert. Manchmal erlaubt Gott, dass uns dieser Kampf zu einem gewissen Teil bewusst wird. Und erst am nächsten Morgen sollt ihr bewusst werden, wie unsinnig es war, bei den anderen Frauen auf ihrem Zimmer um Hilfe zu rufen, denn sie konnten sie nicht hören. Wie überwand denn Jesus die Versuchung? Er tat es mit dem Wort Gottes. Bei den 3 Malen, wo er versucht wurde, zitierte er aus dem Wort Gottes. Und nun sagt Johannes, das Wort ward Fleisch. Das Wort ward Fleisch, das heißt, Jesus ist das Wort. Das heißt, in solchen Situationen, wo der Kampf um uns tobt, welchen Namen können wir aussprechen, um wirklich Schutz zu bekommen? Den Namen Jesus. Es heißt in der Apostelgeschichte, in keinem anderen ist das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden können. Und etwas zuvor steht der Name, das ist das Geheimnis, der Name Jesu Christi. Christus ist uns bereit, von Anfechtung, von Mächten, die um unsere Seele kämpfen, frei zu machen. Aber in dieser Nacht ist sie nicht draufgekommen. Mussten wir erst beide lernen, auf Gott zu vertrauen, anstatt unsere Hoffnung in Menschen zu setzen? Was für ein Schrecken! Aber die gute Nachricht, in der 2. Nacht ging alles gut. Nun konnten wir beide gut schlafen. Jetzt konnte das Studienjahr beginnen. Lehrer aus der ganzen Welt wurden eingeladen. Jeder sprach über sein Thema mit hervorragender Disziplin. Und so wurden wir unterrichtet in Daniel und Offenbarung, in Gerechtigkeit durch Glauben, in Kirchengeschichte, Evangelisation, medizinische Missionsarbeit, Gesundheitsthemen und viele weitere. Also stückten wir uns nun voller Hoffnung mit der Bibel unter dem Arm, ich mit Hemd und Krawatte. Wir waren es gewohnt von der Universität, viel am Tag zu lernen, viele Stunden am Tag mit dem Lernen zuzubringen. Jetzt haben wir uns gefreut. Jetzt ging alles gut. Der Unterricht konnte kommen. Auf den hatten wir uns gefreut. Jetzt kam der nächste Schlag. Wie bitte? 1 Hälfte des Tages Unterricht? Die andere Hälfte des Tages? Nein. Auf dem Feld? Was ist denn hier los? Ich konnte mir nicht erklären, wie jemand solch ein Konzept entwerfen konnte, der einen vernünftigen Verstand hat. Was für eine Zeitverschwendung, so viele Stunden im Acker rumzuschlagen. Haben wir als Volk Gottes am Ende der Zeit nicht Wichtigeres zu tun? Ich musste an solche denken, von denen Ellen White schreibt, dass die Zeit der Trübsal vorziehen. Und genau das war mein Gedanke, was hier geschieht. Wir machen es uns jetzt schon schwerer, als es sein müsste, obwohl diese Zeit, wo es noch schwer genug wird, noch kommen würde. Es war für mich ein unnötiges, von Menschen auferlegtes Joch. So stand ich nun da mit Hemd und Krawatte und musste es eintauschen mit der Gartenmontur. Es war für mich ein künstliches Leben. Wo hat uns Gott in Schrift und Zeugnisse geboten, solch eine Arbeit zu verrichten? Warum sollten wir mühevoll den Acker bestellen, wenn wir das Gleiche, was wir nach einem halben Jahr denn dort ernten, mit wenig Aufwand vom Supermarkt um die Ecke bekommen könnten? Ich verstehe schon, autark sein hat einen Vorteil, aber autark sein, unabhängig sein, wirtschaftlich, um welchen Preis? Also gut, wir beugten uns dem. Wenn es der Ideologie irgendeines Leiters dort entsprach, dann würden wir nun alle fleißig im Garten stehen. Also pflanzten wir rodeten, wir pflügten, wir säten, wir gossen und wir ernteten. Mit voller Begeisterung, uns hätte nichts Besseres hier in Portugal passieren können. Irgendwie versuchte ich, die Zeit rumzukriegen, bis endlich der Unterricht beginnt. Das ist das Wahre, ja, des Lebens. Sahne war da ein bisschen begabter, sie hat es in die Küche geschafft, musste nicht im Garten stehen. Da war es wenigstens warm im Winter, denn im Winter kann es dort enorm kalt sein. Ich denke an den Nordhang im Winter, finster. Unverständlicherweise nun standen sogar die Lehrer im Garten. Manchmal hätte ich mich am liebsten versteckt und um irgendwie sinnvoll etwas mit dieser Zeit zu machen, lernte ich während des Arbeitens im Garten, wenn ich vielleicht nicht gerade so intensiv beobachtet worden war, Bibelverse auswendig. Die habe ich mir auf eine kleine Karte geschrieben, unter die Uhr geschoben und immer wenn der Rechen geschwungen ist, wieder einen Bibelvers versucht zu lernen. Das war für mich wenigstens sinnvoll genutzte Zeit. Da würde ich was lernen und so versuchte ich mir die Zeit rumzuschlagen, bis es endlich mit den wahren Dingen des Lebens weiterging. Dies ging so für Wochen. Was für eine Qual, was für eine Plage. Und es sollte sich aber schlagartig ändern. Denn im Tagesablauf mit inbegriffen war, wie es sich gehört, eine Morgen- und eine Abendandacht. Dort haben wir uns alle versammelt und haben das Wort Gottes betrachtet. Und an diesem Abend war es so, dass der Leiter der Einrichtung die Andacht hatte. Worüber sprach er? Er sprach über die Belagerung Jerusalems als Zeichen der Flucht für die judäischen Christen. Das heißt, wenn Jerusalem belagert wurde durch die Römer, sollten die judäischen Christen wissen, jetzt ist es Zeit, Jerusalem zu verlassen und draußen hinein ins Land zu gehen. Und er zeigte dann die antitypologische Erfüllung zu unserer Zeit. Auch wir werden heute als Volk Gottes umlagert. Und dies würde das Zeichen zur Flucht sein. Und wenn wir in den Zeugnissen lesen, lesen wir davon, dass die Zeit kommt, wo Amerika sich die Macht anmaßt, ein Sonntagsgesetz zu erlassen. Und das wäre die Zeit, die Städte zu verlassen. Wird es nicht so sein, dass im Rahmen der Sonntagsgesetze immer mehr Druck auf Gottes Volk aufgebaut wird? Und wir schließlich gezwungen werden, nicht mehr zu kaufen und zu verkaufen, sofern wir dem Herrn treu sind. Und ruft Gott uns nicht deswegen, weil er uns dies offenbart hat, dazu auf dem Land zu leben, wo wir autark leben können und es uns nicht tangiert, wenn der Erlass ergeht, nicht mehr zu verkaufen und zu kaufen? Jetzt verstand ich das Konzept. Wie konnte ich so blind sein und das nicht sehen? Das Feld wird uns in dieser Zeit mit dem Nötigsten versorgen, dass wir unser eigenes Leben erhalten können. Und so war es doch auch bei Noah. Noah baute eine Arche. Und er baute sie im Glauben, weil er glaubte, dass der Sturm kommt. Die Leute verstanden es nicht, aber er lebte nach dem, was ihm offenbart wurde. 120 Jahre im Glauben. Im Glauben das, was er nicht sehen konnte. Er glaubte an ein Ereignis, das es so noch nie zuvor gegeben hatte. Denn selbst Regen war zu der Zeit, als noch Tau die Erde bewässerte, undenkbar. Geschweige denn eine Flut hat zuvor nie gegeben. Wie viel abstrakter muss demnach für die Menschen damals die Flut gewirkt haben? Sie sollten aber überzeugt werden von seiner Weisheit, als die ersten Wassertropfen fielen. Jetzt erkannten sie, er hat recht gehabt. Verkündigen wir nicht heute Ähnliches? Ein Ereignis, was es so noch nie gegeben hat? Bedürfen wir nicht daher ebenfalls einer Vorbereitung, die so zuvor noch nie existiert hat? Hat nicht Christus gesagt, am Ende der Zeit wird es sein wie zu den Tagen Noahs? Könnten diese Worte Christi eine tiefere Bedeutung haben, als wie wir es denken? Von da an änderte sich alles schlagartig. Nun liebte ich die Gartenarbeit. Unser Problem, die Mäßigkeit. Erst konnte ich sie nicht ab und jetzt liebte ich die Gartenarbeit, weil ich den Sinn, den Zweck dahinter sah. Also war ich dankbar, dass ich diese Arbeit nun erlernen konnte, denn es würde die Zeit kommen, wo wir davon Gebrauch machen müssten. Eigentlich müsste doch jeder Adventist diese Arbeit erlernen, dachte ich mir, und zwar jeder treue Adventist, der den Druck zu spüren bekommt vom Drachen. Nun konnte ich auch die verstehen, meine Mitstudenten, die immer so motiviert an die Arbeit gingen. Vorher dachte ich mir, woher kommen die wohl? Aus welchem armen Land kommen sie, damit sie an solch einer Arbeit Freude haben können? Nun konnte ich sie verstehen, warum sie einen solchen Gefallen daran hatte. Ein paar Monate später waren fast alle Studenten weg. Wir waren nun fast alleine, Susanne und ich. Was war jetzt wohl meine Hauptaufgabe, wo wir nicht mehr viel aufteilen konnten? Meine Hauptaufgabe war nun der Garten. Es war nun mein Bereich. Morgens wurde geklärt und erklärt, wie die Arbeit zu machen wäre, auf den 3 Hektar Land. Und ich hätte es dann zu tun. Das heißt, morgen für morgen fiel das Los auf mich, weil es nicht mehr viel Abwechslung gab. Und so stand ich nun an allen Ecken des Gartens und machte meinen Teil. Ich war vom Sehen bis Ernten so ziemlich für alles verantwortlich und ich liebte es. In meiner Freizeit nun beschäftigte ich mich, wie man diesen Plan noch verbessern könnte. Nahm Literatur, wie der Garten noch besser bebaut werden könnte. Wann man was pflanzen muss, damit rechtzeitig bis die Gesundheitsgäste kommen. Die Ernte da, sie brauchen rote Beete für Eisen, aber zum Beispiel im Gesundheitsvortrag, tut mir leid. Sie brauchen diese Früchte, um übermineralisiert zu werden, gesund zu werden. Also mussten wir rechtzeitig pflanzen, um dann ernten zu können. Das erforderte etwas Klugheit. Die Andacht nun machte ich mit dem Patienten auf dem Strohballen im Garten. Morgens, als die Sonne aufging, setzten wir uns an einem Aussichtspunkt auf den Strohballen, jeder mit seiner Bibel in der Hand und das Wort Gottes betrachtend. Und die Natur nehmen als lebendiges Anschauungsobjekt. Morgens bei der Morgenandacht, die Sonnenblume schaut zur Sonne. Abends bei der Abendandacht, die Sonnenblume schaut wieder zur Sonne. Was sind das für geistliche Lehren? Es sprudelte nun so heraus und ich liebte jeden Quadratmeter Land, jeden Regenwurm, der dem Boden half, aufgelockert zu werden. Und ich möchte nun ein Zitat vorlesen, was de facto das Zitat ist, das mich in diesem Jahr am meisten bewegt hat. Ich sage gleich die Quelle, weil ich denke, einige von euch werden es nachschlagen wollen. 4. Band der Zeugnisse, Seite 241. 2 Abschnitte. Wenn jemand von uns die Gelegenheit geboten bekommt, etwas für Christus zu tun, wie eifrig sollten wir sie ergreifen und mit vollem Ernst alles tun, um seinem Mitarbeiter zu sein? Gerade die Schwierigkeiten, die unseren Glauben am härtesten auf die Probe stellen, die uns denken lassen, Gott habe uns verlassen, sind dazu bestimmt, uns enger mit Christi zu verbinden. Damit wir all unsere Lasten zu seinen Füßen legen und den Frieden erlangen könnten, den er uns als Gnadengabe verleihen möchte. 1. Abschnitt. 2. Abschnitt. Wenn du mit klarem Blick die Vergangenheit überschaust, wirst du erkennen, dass Jesus dir gerade dann sehr nah war und dich zum Licht führen wollte, wenn dir das Leben verworren und als eine Last erschien. Dein Vater stand dir zur Seite und beugte sich mit unaussprechlicher Liebe über dich. Er ließ dich leiten zu deinem Besten, gleich wie der Goldschmied das kostbare Erz reinigt. Wenn du dich verlassen fühltest, war er in deiner Nähe, um dich zu trösten und zu erhalten. Wir betrachten Jesus selten, wie er wirklich ist, und nie schreibt sie, und nie sind wir bereit, seine Hilfe so anzunehmen, wie er sie uns anbietet. Könnte es sein, dass wenn wir zurück auf unser Leben schauen, die Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir sie uns wünschten? Aber Gott denkt anders als wir. Er sieht das unmittelbare Ziel, er hat einen Zweck und er weiß am besten, wie dieses Ziel erreicht werden kann, auch wenn es nicht ausschließt, dass dies manchmal mit Schmerzen verbunden ist. Vierte Band der Zeugnisse, Seite 241. Häufig in Portugal, in den schweren Stunden, dachte ich an Josef. Menschlich gesehen war Josef von Gott verlassen. Von Gott verlassen, als er von seinen Brüdern verkauft und an die Karawane der Ismaeliten abgegeben wurde. Wir wissen aber, dass Gott mit ihm war in dieser Karawane, obwohl er es nicht gesehen hat. Gott wusste, dass dieser Josef, dieser verwöhnte Josef, wenn wir mal so offen sprechen dürfen, diese Erfahrung brauchte. Und wir lesen davon, dass er sich auf dem Weg nach Ägypten bekehrt hat. In der tiefsten Stunde seines Lebens hat er sich bekehrt. Gott hat ihm die Erfahrung geschenkt, die er brauchte. Auch wenn nicht immer alles in unserem Leben so läuft, wie wir es uns wünschten. Dies gab ihm die Kraft, auch in Ägypten durchzuhalten. Und dies gab mir häufig die Kraft, in schweren Stunden weiter nach vorne zu blicken. Denn die hatte ich häufig. Diesen mühevollen Weg zu gehen, den Gott mich anscheinend führte, auch wenn ich mir häufig gewünscht hätte, einen anderen Weg, einen leichteren Weg zu gehen. Ich war häufig versucht, das Joch abzuwerfen. Aber ich wusste, dass Gott Josef liebte, also würde er auch mich lieben in meinen schweren Stunden. Also gab ich die Hoffnung nicht auf. Es gab auch Hoffnung für mich, selbst auf meinem steinigen Weg durch die Wüste. Und vielleicht würde der Weg doch steiniger sein, als wie es manchmal dachte. Es wird der Tag kommen, liebe Geschwister, an dem wir von einem besseren Ort zurückblicken werden. Und wir werden sehen, denn dies ist uns verheißen, dass den Weg, den wir gegangen sind, der einzige Weg war, der uns zum himmlischen Kanaan führte. Obwohl dieser Weg so finster und so dunkel war. Und für uns häufig so unerklärlich und gefühlt so sehr von Gott getrennt. Ich bin halt nun mal eine harte Nuss und Gott weiß schon, dass dies jetzt sein muss, um diese harte Nuss zu knacken. Denn sein einziges Motiv ist die Liebe. Auch wenn wir diese nicht immer sehen. Gottes Motiv ist unsere Errettung. Und gerade wenn die Wolken um uns, schreibt sie, am dunkelsten sind, ist es die Stunde, wo Gott uns ganz besonders nah ist. Aber woran erkennen wir diese Nähe? Nichts außer durch den Glauben. Gerechtigkeit durch den Glauben. Gott ist keine Wunderlampe, an der wir reiben, damit uns nichts passiert. Gott hat einen eigenen Verstand und er weiß, was das Beste für uns ist. Und genau dieser Jesaja, der in Jesaja 6 gerufen wurde, und der antwortet mit, hier bin ich, sende mich, schreibt ein Kapitel weiter, sozusagen Revue passieren lassen, in Bezug zu Gott. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel ist, höher als die Erde, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott setzt manchmal andere Schwerpunkte, als wir es tun. Sein oberstes Ziel ist unsere Errettung. Wir wollen aber manchmal nicht gerettet werden, also tut es weh, von ihm auf den Weg zurückgebracht zu werden. Als wir nun bei der Bibelfreizeit waren, zum Abschluss nahm der Prediger uns und betete mit uns. Das war der Prediger, der über Jesaja 6, Vers 8 gesprochen hatte, was uns bewegt hat, diesen Weg zu gehen. Und er sagt nach diesem Gebet Worte, die ich nie vergessen habe, als er sagte, es würde 2 bis 3 Jahre dauern, bis die Familie sieht, dass Gott euch führt. Er sollte recht gehabt haben. Es würde selbst 2 bis 3 Jahre gedauert haben auf diesem Weg, diesem steinigen Weg mit vielen Enttäuschungen durch die Wüste, bis wir selber sehen konnten, wohin Gott uns führt. An diesem Abend des 31. Dezember nahm unser Leben einen ganz anderen Verlauf. Erst heute kann ich sehen, wohin er uns führen wollte und wo wir letztlich gelandet sind. Damals war dieser Weg, diese Führung, dieser Ruf Gottes dunkel und undurchsichtig. Und die ersten Schritte konnten nur im Glauben gegangen werden. Denn das Ende können wir nicht sehen, aber Gott kennt das Ende. Und er führt uns so, dass es für uns am besten ist. Es war der Beginn unserer Wüstenwanderung. Und liebe Geschwister, zum Schluss sollten wir eine Sache nicht vergessen. Und zwar das Gebet. Denn Jahre zuvor, als ich noch in Heilbronn war und hier meinen Zivildienst gemacht habe, wohnte ich mit einem geistlichen Bruder zusammen und ich genoss die gemeinsame Zeit sehr. Wir verbrachten viel Zeit zusammen und ich habe viel gelernt, gerade was praktisches Christentum angeht, weil das war seine Stärke. Theorie in der Praxis umsetzen. Und er erzählte mir gelegentlich etwas vom Landleben. Er hatte viele Themen, aber manchmal kam auf das Thema Landleben. Was erzählt er da eigentlich? Warum bewegt es ihn? Es war aber sehr ausgewogen, er hat das Maß gehalten. Es war eine gute Abwechslung und ab und zu fiel mal das Thema Landleben. Irgendwann war nun am Ende des Zivildienstes meine Pflicht in Heilbronn erfüllt. Aber ich wollte nicht weg. Ich kam aus Berlin, machte dort meinen Zivildienst, sollte jetzt zurückgehen nach Berlin. Ich wollte aber nicht nach Berlin. Meine Frau, auch da waren wir logischerweise noch nicht verheiratet, rief irgendwann an. Ja, Paul, wann kommst du denn? Ich bin hier in Berlin, du bist in Heilbronn. Das Problem kann man lösen. Ich konnte jede Zugfahrt nehmen, weil wir diese Freifahrtscheine hatten als Zivildienstleistnerin. Nur ich dachte mir, bitte trenn mich nicht von meinem Jonathan. Oder vielleicht war ich auch Jonathan. Ach Sahne, bitte trenn mich nicht von meinem David. Ich habe die Zeit so sehr genossen. Wir waren teilweise tagelang zusammen, neben der Arbeit. Und ich wüsste, dass diese Zeit mit diesem Bruder, dass ich sie nie wieder erleben würde. Man könnte sie nie wieder zurückbringen. Also dachte ich mir, ich möchte noch hier länger bleiben. Irgendwann wurde mir bewusst, wie muss sie sich fühlen, wenn sie nach mir ruft. Und ich bleibe aber in Heilbronn noch für 1, 2, 3 Wochen. Das würde sie zutiefst verletzen. Mir wurde bewusst als Mann, wie es mich verletzen würde, wenn ich sie rufen würde, Sahne, komm doch zu mir in meine Stadt, so wie es früher war. Wie viel mehr musste sie als Frau verletzt sein? Also konnte ich nun nicht mehr länger in Heilbronn bleiben. Ich habe das Verben nicht unbeachtet gelassen, also musste die Trennung her. Jonathan, David, wer du auch immer bist, jetzt geht's nach Berlin. Also kam der letzte Tag und wie es so gewöhnlich ist, am letzten Tag, nachdem man lange zusammen war, für circa ein Jahr, würde man zum Abschluss noch irgendwas zur Verabschiedung, irgendwelche bedeutenden Worte machen, irgendwas Geistliches, etwas mit Ausblick. Und ich weiß noch, wie er in der Tür stand und seine letzten Worte waren, Paul, ich bete dafür, dass du das Landleben-Konzept verstehst. Wie kann er sowas sagen, das Landleben-Konzept verstehen? Ich meine, ich wusste doch bereits, wovon er redet, dass Landleben eine gute Sache ist. Ja, wenn uns Gott so führt, dann machen wir das halt. Aber warum jetzt so eine unangemessene Aussage, dass du das Landleben-Konzept als letzte Worte verstehst? Und dann ging mein Zug ab, zurück zu meiner Frau nach Berlin. Manchmal denke ich im Nachhinein, hätte sein Gebet nicht ein größeres sein können? häufig sind wir uns unserer geistlichen Not gar nicht bewusst und sehen gar nicht, warum teilweise Gebet für gewisse Anliegen für uns notwendig ist. Ich hatte diese Worte aber nun bereits vergessen und habe sie Jahre später, nachdem wir in Portugal waren, Landleben gelebt haben, nachdem Gott uns gerufen hatte, durch die Andacht des Predigers, Jesaja 6, Vers 8, hier bin ich, sende mich, nachdem die Andacht von dem Schulleiter gehalten wurde mit der Belagerung Jerusalems, nachdem ich es nun geliebt habe, die Gartenarbeit zu machen, Jahre danach habe ich in meinem Erfahrungsbuch, und ich ratschlage euch alle, ein Erfahrungsbuch zu führen, weil die Zeit kommen wird, wo wir die Erfahrung der Vergangenheit benötigen werden, habe ich diese Erfahrung wiederentdeckt. War ihm bewusst, was er durch sein Gebet angerichtet hatte? Sicherlich wird es häufig so sein, dass erst in der Ewigkeit uns bewusst wird, wie unser Leben durch die Gebete anderer lieber Geschwister geprägt wurde. Und welche Umwege wir uns vielleicht erspart haben und welche harte Schule wir vielleicht durchlebt haben, weil Gott uns gerufen hat und weil Geschwister aus Interesse an deiner Seele für uns gebetet haben. Mit dem Ruf nach Portugal zu gehen, haben wir einen völlig neuen Weg eingeschlagen. Seither hat sich alles geändert. Ich rate jeden in diesem Raum, auf die Stimme des Herrn zu hören, wenn er dich ruft. Jesaja 6, Vers 8, die Zeit wird kommen, wo er uns ruft, ob ihr jung seid, gerade die Jugend, ernst mit dem Herrn zu machen, den Weg mit ihm zu gehen. Wir haben nichts zu verlieren, auch wenn Satan vielleicht draußen es funkeln lässt, starke Reize setzt, um uns wegzuziehen vom Glauben, ist Gott bemüht, uns zu sich zu ziehen. Treffen wir kluge Entscheidungen, wenn der Herr uns ruft, den Weg mit ihm zu gehen, was haben wir zu verlieren? Ersparen wir uns den Umweg über die Welt, um dann doch nach schmerzhafter Erfahrung zu erkennen, dass es keinen besseren Weg gibt als den Weg mit dem Herrn. Was haben wir zu verlieren, wenn wir auf die 6000 letzten Jahre der Geschichte blicken und sehen, dass Gott immer alles zum Besten geführt hat, nicht in seinem Interesse, sondern in unserem Interesse, und dass es wohl immer zum Guten der Menschen war. Mag der Herr uns dabei helfen? Jesaja 6, Vers 8 spricht, und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer will unser Bote sein? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Amen.